Deutschlandfunk Interview.
Eine große Unübersichtlichkeit verbindet gerade Debatten und Empörung in den sozialen Netzwerken und in Internetkanälen mit den Protesten gegen die Corona-Regeln am Wochenende, wo Tausende auf der Straße waren, in Stuttgart, in München, in Berlin, in Frankfurt oder Köln. Oft ohne Abstand zu halten, manchmal gewalttätig gegenüber Polizisten oder Journalisten. Oder Passanten. Corona ist Fake, steht da auf einem Plakat. Andere sehen ein fanatisches Kartell aus Politik, Medien und Konzernen davor, die Macht an sich zu reißen. Reichsbürger und Esoteriker treffen dort aufeinander, Linke und Rechtsextreme, Impfgegner, dazwischen Familien mit Kindern. Angeprangert wird ein diktatorisches Hygieneregime oder eine Quasi-Diktatur oder ein Notstandsregime, während die Mehrheit im Land doch den politischen Umgang mit der Pandemie weiterhin richtig findet. Am Telefon ist der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Das ist ja, Herr Pörksen, ein diffuses, ein geradezu verwirrendes Bild, das die Proteste da bieten. Können Sie uns einen roten Faden, einen gemeinsamen Nenner ausmachen?
Nun, ich glaube, es ist eine allgemein spürbare Zukunftsunruhe, die sich in diesen Demonstrationen ausdrückt und zeigt. Und wir erleben eine neue Polarisierungswelle. Diese Gesellschaft hat ja eine ganze Reihe von Polarisierungs- und Radikalisierungswellen in den letzten Jahren erlebt. Die Flüchtlingskrise, die Klimadebatte und jetzt so eine Art Corona-Polarisierung. Und ich glaube, es ist der Moment, an dem man als Journalist oder Journalistin möglichst genau hinschauen muss, den präzisen Blick betonen muss, denn die pauschale Abwertung der ganz unterschiedlichen, die da aus ganz unterschiedlichen, mal schlechten und mal besseren Gründen demonstrieren, das wäre ganz gewiss ein Fehler.
Mit anderen Worten, wenn wir die jetzt alle in einen Topf werfen, dann tragen wir selber dazu bei, dass sich sozusagen so etwas wie Radikalisierung vollziehen könnte, was ja eine Sorge von Politikerinnen und Politikern dieser Tage ist.
Ja, unbedingt. In dem Moment, in dem man jetzt sagt, alles Spinner, alles Hysteriker, alles Paranoiker, das wäre ganz gewiss ein Fehler. Also die vorschnelle, die pauschale Diffamierung, da kann man ganz sicher sagen, die kränkt, die ruiniert den Diskurs und führt zu einer Empörung der anderen Seite. Und dann hat man genau diese Situation. Am Ende des Tages regen sich alle übereinander auf und behaupten, ungerecht behandelt, abgekanzelt worden zu sein. Und trotzdem, und das ist ja die große Herausforderung, um die es jetzt geht, trotzdem muss man natürlich einen Verschwörungstheoretiker nennen und einen Antisemiten einen Antisemiten. Das heißt, was mir vorschwebt ist, und das ist das große Kunststück eigentlich, so einen differenzierten Dialog, eine Mischung aus Empathie und Analyse, Diskussionsbereitschaft, aber auch Konfrontationsbereitschaft. In gewissem Sinne ist aus meiner Sicht in diesen Zeiten einer allgemeinen Gereiztheit die gesellschaftliche Mitte gefordert wie selten zuvor. Sie muss so etwas lernen, was man die Zukunftstugend der respektvollen Konfrontation nennen könnte. Also sich nicht wegducken, nicht opportunistisch ausweichen, aber in der Reaktion eben auch nicht, und das ist das Kunststück, nicht in die Abwertungsspirale einsteigen und zur weiteren Ruin des Diskussions- und Diskursklimas beitragen.
Aber genau hinschauen, Respekt zeigen, nicht pauschal abwerten, das fällt ja, muss ich jedenfalls einräumen, zugegebenermaßen schwer, wenn es darum geht, dass Angela Merkel, Bill Gates oder George Soros wahlweise als Strippenzieher eines großen Schwindels mit finsteren Absichten gekennzeichnet werden. Man könnte ja versucht sein oder ist doch auch versucht zu sagen, faszinierend, aber alles Spinner.
Natürlich ist man versucht, und mir geht es ganz genauso. Ich finde die Parolen, die ich da lese, schlicht und einfach hysterisch und falsch und sehe mit Sorge, wie eng da Menschen beieinander stehen oder auch die Existenz des Virus schlicht und einfach in Abrede stellen. Aber die Gefahr wäre gewissermaßen die diffuse Verallgemeinerung auch in der Reaktion. Und ich glaube, man ist jetzt gefragt und gefordert, auch andere Fragen zu stellen. Was sehen wir hier? Wir sehen ja nicht nur, dass die Gesellschaft gegen ein gefährliches Virus kämpft, gegen eine Pandemie. Wir erleben auch die Wirkungen einer Infodemie, des Zusammenfließens von Falschbehauptungen, Fake News, Desinformation. Und es wird aus meiner Sicht gerade im Moment eine gewaltige Medienbildungslücke in der Gesellschaft offensichtlich. Es fehlt ganz offenbar elementare Quellenkenntnis. Menschen verbreiten eben von verschwörungstheoretischen Portalen, vielleicht aus einem durchaus ehrenwerten Motiv, nämlich dem anderen zu warnen oder sie zu beruhigen oder was auch immer, verbreiten die unterschiedlichsten Informationen unterschiedlichster Qualität. Und ich muss sagen, ich habe doch selten im Verlauf einer solchen Krise so viel Nonsens, Quatsch, Desinformationsmüll auch über private Kanäle bekommen. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Für mich zeigt sich aktuell ja so eine Art Zweiteilung der Medienwelt. Auf der einen Seite Menschen, die sich für die klassischen Medien interessieren, den seriösen Journalismus in ganz anderer Weise wieder richtig schätzen lernen. Und das sind sehr viele, es sind Mehrheiten. Und auf der anderen Seite eben diejenigen, die sich in ihre Selbstbestätigungsmilieus zurückziehen. Und da den richtigen Ton zu finden, die richtige Ansprache, das Ringen um das bessere Argument wieder ins Zentrum zu stellen, das schien mir das Gebot der Stunde.
Denn es gibt ja eindeutige Mehrheitsverhältnisse, sagen wir mal. Es gibt die kleine Minderheit, die da auf den Barrikaden ist, und auf der anderen Seite eine übergroße Mehrheit in Deutschland, die im Großen und Ganzen jedenfalls mit den Einschränkungen einverstanden sind. Heißt das nicht auch, mit den Demonstrierenden sich zu beschäftigen, die Falschen zu adeln, ihnen mehr Aufmerksamkeit zu geben, als sie verdienen?
Na, ich finde es schon sehr richtig, jetzt über diese Demonstrationen zu berichten. Das gehört zur Chronistenpflicht, und hier entstehen in der Tat neue Koalitionen, zweifelhafte Koalitionen auch, die sich hier zeigen, und da muss man darüber sprechen. Die Frage ist nur, wie. Und in der Reaktion darf eben auch nicht der Eindruck entstehen, dass gewissermaßen hier der Diskurs in diesem Land in einem Strudel von Irrationalität und Verschwörungstheorien gleichsam untergeht. Diese Gefahr besteht, also sozusagen eines übertriebenen Negativismus, eines rein dystopischen Nachdenkens über die Kommunikationsverhältnisse in dieser Republik. Sie haben völlig zu Recht darauf hingewiesen, die Mehrheitsverhältnisse sind andere. Und wir dürfen gerade, glaube ich, in der gesellschaftlichen Mitte nicht zulassen, dass das Kommunikationsklima von den Lauten, den Wütenden und eben auch den Verschwörungstheoretikern bestimmt wird. Die machen nicht das ganze Bild aus. Wir leben, würde ich sagen, kommunikativ in ganz unterschiedlichen Welten. Ja, es gibt Hass, Hetze, Pöbelei, Verschwörungstheorien. Es gibt manchmal auch eine moralisierende Hypersensibilität. Und es gibt, das wäre die dritte Welt, die medial so gut wie nicht vorkommt, eine Welt der echten Wertschätzung, des respektvollen Austausches in Unternehmen, in Schulen, in Universitäten, in Redaktionen, wo auch immer. Und ich glaube, man kommt nur zu einem gerechten Bild, wenn man möglichst genau hinschaut.
Wo enden, wenn man genau hinschaut, denn Toleranz und Respekt vor dem anderen, mit dem ich kommuniziere? Wo ist da eine Grenze? Sagen wir, wenn antisemitische Klischees bedient werden, wie wir das ja auch erlebt haben. Der Zentralrat der Juden warnt davor und sagt, das sei in Deutschland besonders stark. Oder wenn es um Feindbilder geht, um Hass, wie Sie angemerkt haben. Wo ist da die Grenze?
Natürlich muss diese Grenze immer wieder konkret ausgelotet werden. Aber Sie haben darauf hingewiesen, antisemitische Klischees, antisemitische Verschwörungstheorien sind absolut aus meiner Sicht die rote Linie. Da muss man konfrontieren, da kann man sich nicht gewissermaßen im Stuhlkreismodus hinsetzen und sagen, ah, auch eine interessante Idee. Nein, da gilt es unbedingt und auch in aller Schärfe gegenzuhalten. Und man muss da aus meiner Sicht auch darauf hinweisen, es gibt diejenigen, die auf diesen Demonstrationen sprechen, das sind zum Teil einfach sehr bekannte Verschwörungstheoretiker. Mit denen muss man sich analytisch beschäftigen, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Und da muss man auch diejenigen, die vielleicht gar nicht wissen, wem sie da eigentlich zuhören, darauf hinweisen. Was haben die vorher gemacht? Ist es so, dass sie bei jeder gesellschaftlichen Krise mit ihren Ideen hereinspringen und versuchen, den Diskurs irgendwie zu verschärfen und in andere Bahnen zu lenken? Und dann findet man die entsprechenden Belege.
Sie haben von einer neuen Polarisierung gesprochen zu Beginn unseres Gesprächs. Nun ist ja auffällig, dass die Proteste zunehmen, während gerade die Lockerungen, eine Lockerung nach der anderen quasi verabschiedet wird. Wie erklären Sie uns diesen Widerspruch?
Ich habe keine wirkliche Erklärung. Es kann sein, dass man einen Moment lang zu wenig in dieser Gesellschaft diskutiert hat. Also ich würde sagen, es gab viel glänzende Information, aber in der zweiten Phase der Auseinandersetzung mit dieser Pandemie, so Ende März, Anfang April, zu wenig gesellschaftspolitische Diskussion. Da gab es ja die Idee von Seiten der Politik, sozusagen bloß keine Exit-Debatte, um Gottes Willen, um Himmels Willen. Und sehr klare Ansagen der unterschiedlichsten Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin, man wolle das nicht. Das Problem dieser verweigerten Exit-Debatte war, dass man damit gleichzeitig die Frage nach der Zukunftsperspektive irgendwie mit abgeräumt hat. Also was ist die lange Linie? Wie sieht die Gesamtstrategie aus? Wie lässt sich die Balance von Gesundheitsschutz und sogenannten Kollateralschäden transparent machen? Und warum hat man nach erfolgter Abwägung so entschieden und eben nicht anders? Und darüber muss man informieren und darüber muss man debattieren. Und diese Dilemma-Analyse, die ist zumutbar und die ist kein virologisches Spezialproblem. Und ich glaube, wenn man über die in der Summe aus meiner Sicht gute Berichterstattung nachdenkt und über die in der Summe gelungene Krisenkommunikation nachdenkt, dann war diese Diskurstabuisierung in der zweiten Phase doch ein Fehler.
Und jetzt sind viele Politikerinnen und Politiker, das war jedenfalls das Echo gestern, doch besorgt, dass Extremisten quasi die legitimen Anliegen über Grundrechte nachzubohren und danach zu fragen, wie lange das eigentlich alles noch sein kann. Aber Politiker sind doch besorgt, dass die Extremisten diese Debatte jetzt kapern könnten, zu Recht?
Na, ich denke schon, dass diese Koalition, die sich da auf den Plätzen zeigen, dass die besorgniserregend sind. Ich persönlich habe mich intensiv schon in der Phase meiner Doktorarbeit vor 20 Jahren mit antisemitischen und verschwörungstheoretischen Gedanken auseinandergesetzt und die kehren nun eben zum Teil muss man sagen, auf solchen Demonstrationen zurück. Und das heißt, man muss jetzt auseinandersetzungsfähig werden, für eine Sprache der Mäßigung und der Abkühlung werben. Und aus meiner Sicht schweigt die Mehrheit der Gemäßigten, und das ist eine Mehrheit, in dieser Gesellschaft nach wie vor viel zu laut.
Aber unter dem Strich würden Sie schon sagen, Polarisierung ja, aber Spaltung der Gesellschaft nein.
Na, wir erleben eine Polarisierung und Radikalisierung von Teilen, von einzelnen Milieus, die sich auch in ihre eigene Medienwelt zurückgezogen haben. Und da gilt es gewissermaßen gegenzuhalten, um das bessere Argument zu ringen, den Austausch zu suchen in dieser Mischung aus ja, Diskursbereitschaft, aber eben auch Konfrontationsbereitschaft mit maximalem Respekt. Das wäre mein Ideal und ich darf ja Ideale verkünden als jemand, der sich hier aus einer Universität gewissermaßen zuschaltet.
Der Medienwissenschaftler Bernhard Parksen von der Uni Tübingen. Vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch heute Morgen.
Ich danke Ihnen.